HR-Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Terror, Kriege, Cyberangriffe. Wie steht es um die Sicherheitsordnung der Welt? Suche nach Stabilität, die globale Sicherheit seit dem Ende des Kalten Krieges, ist das Thema des HR-Info-Funkkollegs Nummer 9 von Eberhard Nembach.
Wir befinden uns in keinem Krieg oder Kampf gegen den Islam, sondern wir kämpfen gegen den Terrorismus, auch gegen den islamistischen Terrorismus.
Unvermutet schnell geraten wir hinein in eine Welt, in der sich Einzelne so viel Vernichtungskraft kaufen können wie früher nur Staaten.
Es ist immer noch eher wahrscheinlich, dass man einen Autounfall hat oder auf andere Weise ums Leben kommt, als von einem Terroranschlag getroffen zu werden. Trotzdem ist es natürlich eine Gefahr, die unmittelbar präsent ist, die gefühlt wird und als solche natürlich in der Gesellschaft stark wahrgenommen wird.
Nüchtern betrachtet ist Terrorismus zwar bei weitem nicht die größte Bedrohung, betont der Sicherheitsforscher Christopher Dase von der Frankfurter Goethe-Universität, aber die schockierenden Bilder von brutalen Angriffen im Herzen mitteleuropäischer Städte haben viele Menschen verunsichert. Spitzenpolitiker wie Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel bemühen sich deshalb, die neuen Ängste um die eigene Sicherheit anzusprechen. Behutsam bereiten sie die Deutschen darauf vor, dass die Welt komplizierter geworden ist und dass das auch so bleiben wird, betont Christopher Dase.
Wir sehen, dass auch entfernte politische Entwicklungen, sei es in Nordafrika oder in anderen Teilen der Erde, längerfristige Auswirkungen auch auf unsere Sicherheit haben.
Kriege und bewaffnete Gewalt in Syrien, im Jemen, im Irak, in Libyen und vielen anderen Staaten Nordafrikas oder des Nahen und Mittleren Ostens sind für uns in Mitteleuropa deutlicher spürbar geworden. Viel schneller als früher erreichen uns detaillierte Bilder und Informationen.
Aus den Kriegs- und Krisenregionen kommen Menschen zu uns, die Sicherheit suchen oder jedenfalls ein besseres Leben. Und es kommen eben auch Menschen, die als Terroristen ihren Hass nach Europa tragen. Junge Menschen, hier geboren, lassen sich über das Internet anwerben, manche mit dem Ziel, Gewalttaten gegen die eigene Gesellschaft zu verüben.
Gleichzeitig ist das Verhältnis zu Russland merklich abgekühlt. Manche reden von der Rückkehr des Kalten Kriegs. Weit weg in Ostasien gerät China in immer offeneren Konflikt mit seinen Nachbarn. Und ein menschenverachtender Diktator baut in Nordkorea sein Atombombenprogramm aus. Schwelende Dauerkonflikte, etwa zwischen Indien und Pakistan oder zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, stellen Bedrohungen für ganze Weltregionen dar.
Immer mehr Staaten haben immer mehr Waffen, sogar Atombomben. Cyberattacken häufen sich. Auch kleine Terrorgruppen erzielen mit modernen Waffen große Wirkung. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Berliner Humboldt-Universität hat in seinem Buch »Die neuen Kriege« von der Entstaatlichung der Kriege gesprochen. Kriege oder besser Konflikte seien heute zunehmend asymmetrisch, werden von strategisch wie organisatorisch nicht vergleichbaren Partnern ausgeführt. Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen. An Griechenland und der Ägäis hängen viele Fragen, ebenso wie an der Stabilität der Türkei, die als NATO-Mitglied und Nachbar Syriens eine Schlüsselrolle spielt und gleichzeitig innenpolitisch schwere Konflikte durchmacht.
Wie offen oder wie geschlossen ist Europa? Auch die Brexit-Entscheidung im Sommer 2016 hat auf drastische Weise sichtbar gemacht, dass die EU innerlich zerrissen ist. Wie lässt sich eine so komplexe Lage stabilisieren, in der viele unterschiedliche Mächte, unterschiedliche Gesellschaftssysteme, Kulturen und Interessen eine Rolle spielen? Das ist die Herausforderung für die internationale Spitzenpolitik, die sich gleichzeitig gegenüber einer immer ungeduldigeren Öffentlichkeit behaupten muss. Bürgerinnen und Bürger erwarten schnelle und klare Ergebnisse, die aber in der internationalen Diplomatie nie zu erreichen sind. Da gibt es immer nur Kompromisse und auch die nicht sofort. Wenn aber eine Lösung nicht absehbar ist, dann geht es zunächst einmal um das Allernötigste, Ansätze für Verhandlungen.
Mit anderen Worten, es geht um Sicherheit und Stabilität. Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten müssen häufig erst einmal warten,
sagt der Sicherheitsforscher Christopher Dase. Ein Beispiel dafür ist der Konflikt in der Ukraine.
Also es bringt wenig, in einer Krisensituation über die Ukraine mit Russland jetzt einen Menschenrechtsdiskurs zu beginnen, sondern da geht es erstmal um knallharte machtpolitische Auseinandersetzungen, sicherheitspolitische Fragen, die zuerst geklärt werden müssen.
Das heißt Geduld, mühsame Kleinarbeit, endlose Verhandlungen und am Ende Ergebnisse, die alle Seiten nur halb zufriedenstellen. Das ist die harte außenpolitische Realität, die gerade in den mitteleuropäischen Demokratien immer wieder für Konflikte sorgt. Insbesondere in Deutschland, wo die Auseinandersetzung mit der eigenen, aggressiven und zum Teil verbrecherischen Geschichte zu einem ausgeprägten Pazifismus geführt hat. International sind deutsche Diplomatinnen und Diplomaten inzwischen sehr gefragt, genauso wie auch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Das wird so bleiben. Die Welt ist komplexer geworden und Deutschland hat eine deutlich wichtigere Rolle darin, meint Christopher Dase.
Allein dadurch, dass es in den letzten Jahren an Statur gewonnen hat, an Bereitschaft, sich international zu engagieren, nicht nur in Konflikten das Scheckbuch zückt und sagt, wir kaufen uns gewissermaßen frei, ihr macht die, ich sage mal, Drecksarbeit oder die schwierige Arbeit sozusagen im Feld und wir halten uns vornehm zurück. Das geht nicht mehr. Die Notwendigkeit ist vielleicht noch nicht unbedingt sozusagen gesellschaftlich akzeptiert. Und da wird in den nächsten Jahren viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein von den politischen Entscheidungsträgern, von den Parteien, auch von uns als Wissenschaftlern, die das durchaus ähnlich sehen, dass die Beteiligung an der Ordnungsbildung, an der Institutionalisierung internationaler Politik, an der Bildung neuer Kooperationsmuster gearbeitet werden muss.
Rückblick. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion war der Kalte Krieg vorbei. Vor rund einem Vierteljahrhundert sprachen in Ost und West zunächst viele davon, nun ein gemeinsames europäisches Haus zu bauen. Gefährliche Waffen bis hin zu Atomraketen wurden abgebaut.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama veröffentlichte 1989 einen aufsehenerregenden Artikel unter dem Titel »The End of History«, das Ende der Geschichte, mit einem Fragezeichen. Nicht alle teilten diesen Enthusiasmus. Aber viele hatten das Gefühl, dass das westliche Modell aus Marktwirtschaft, Demokratie, Menschenrechten und internationaler Kooperation die Zukunft der internationalen Beziehungen ausmachen werde. Heute wissen wir, es ist in jeder Hinsicht anders gekommen. Die Geschichte ging und geht weiter.
Der Zerfall Jugoslawiens mündete in einen brutalen Krieg, den viele mitten in Europa nicht für möglich gehalten hätten. In Bosnien 1995 und im Kosovo 1999 intervenierten ausländische Kräfte, jeweils unter maßgeblicher Beteiligung der USA. 1999 gab es scharfe Kritik am Fehlen eines Mandats der UNO für die Kosovo-Mission, an der sich die Bundeswehr beteiligte. Diesen Punkt betont der russische Präsident Wladimir Putin seitdem immer wieder. Für ihn ein Hinweis auf die Selbstgerechtigkeit der USA und ihrer europäischen Verbündeten, auch Deutschlands.
In den 1990er Jahren hatte es eine Phase gegenseitiger Sympathie gegeben. In den Verhandlungen über die Vereinigung der beiden deutschen Staaten war diese Sympathie sichtbar geworden. Wladimir Putin, der als KGB-Funktionär in der DDR gelebt hat und gut Deutsch spricht, kam 2001 zu einem als freundschaftlich empfundenen Besuch nach Deutschland. Seine Rede im Deutschen Bundestag fiel aber deutlich kritischer und distanzierter aus als erwartet.
Wir sprechen von einer Partnerschaft, nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz allem Positiven, das in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, haben wir es bisher nicht geschafft, einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit auszuarbeiten. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Nur werden wir dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen.
Die Osterweiterung der NATO und der Europäischen Union, dass Polen, Rumänien und die unmittelbar an Russland grenzenden baltischen Staaten aus Sicht der russischen Führung jetzt ins gegnerische Lager wechselten, das werteten im Kreml viele als Bedrohung der eigenen Sicherheit, auch wenn NATO und EU in zahlreichen Gesprächsrunden auf vielen Ebenen Zusammenarbeit anboten. Die Palette reicht vom NATO-Russland-Rat bis zum Petersburger Dialog.
Offene Konfrontation gab es bei aller Kritik aus Moskau zunächst nicht. Auch weil Russland von 1989 an rund 10 Jahre militärisch und wirtschaftlich schwach war. Erst unter Präsident Putin war es zum Anfang des 21. Jahrhunderts möglich, steigende Öl- und Gaseinnahmen in Wohlstand für die Bevölkerung, aber auch in Rüstung zu leiten. Das ermöglichte die neue Politik der Stärke in Moskau.
Mehr als ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges ist keine neue stabile Weltordnung in Sicht. Oder ist diese dauernde Unübersichtlichkeit die neue Weltordnung? Sind die Verhältnisse eben komplexer geworden und werden sie es bleiben?
Politologen und Sicherheitsforscher sprechen von einer neuen, multipolaren Ordnung, in der nicht mehr wie früher zwei große Blöcke den Ton angeben, sondern eben mittlere und größere Mächte, aber auch Bündnisse von kleineren Staaten und sogar Nichtregierungsorganisationen eine wichtige Rolle spielen können. Sie finden sich von Fall zu Bündnissen und Gruppierungen zusammen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Internationale Organisationen wie die UNO sind hier eigentlich stark gefragt, aber der Frankfurter Sicherheitsforscher Christopher Dase merkt dazu an:
Heute haben wir aber eine Situation, in der diese internationalen Organisationen zweifellos ganz wichtige Arbeit machen, aber an bestimmten Stellen auch verkrustet sind und Wandel verhindern. Wir reden seit 20 Jahren über die Reform des UNO-Sicherheitsrates. NATO und EU sind mehr oder weniger permanent in der Krise. All das sind Anzeichen dafür, dass sich internationale Organisationen weniger schnell wandeln als die Rahmenbedingungen, in denen sie operieren. Das heißt, was wir heute brauchen, sind Mittel und Wege der Kooperation, die ein Stück weit außerhalb dieser Organisation funktionieren. Und das gibt es auch, in wachsendem Maße.
Das Atomabkommen mit dem Iran zum Beispiel verhandelte eine Gruppe direkt mit Teheran im Auftrag der UN. Deutschland spielte dabei eine außergewöhnlich wichtige Rolle, bis 2015 dann ein von vielen als historisch bezeichnetes Abkommen geschlossen wurde. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Normandie-Format. Damit ist eine Vierergruppe gemeint, die aus den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine besteht. Erstmals traf sich diese Runde 2014 in der Normandie bei einer Gedenkveranstaltung zum Zweiten Weltkrieg, ein einigermaßen unverfänglicher Rahmen, der Gelegenheit bot, am Rande über die aktuellen Konflikte auf der Krim und in der Ostukraine zu sprechen. Die Runde traf sich später wieder in Minsk, der weißrussischen Hauptstadt, wo das sogenannte Minsk-Abkommen ausgehandelt wurde. Solch ein Abkommen ist ein greifbares Ergebnis, aber es kommt auf die Umsetzung an, betonte die deutsche Kanzlerin im Februar 2015 in Minsk, wo gerade ein weiteres gemeinsames Papier beschlossen worden war, Minsk II.
Wir als die Chefs des Normandie-Formats haben uns verpflichtet, dass wir diesen Prozess der Implementierung überwachen und dass wir alles in unserer Kraft Stehende tun, um ihn auch weiter zu begleiten. Ich gehe davon aus, dass das auch nötig sein wird.
Das ist ein typisches Beispiel für diese informellen und spontanen Runden, die auf Initiative einzelner Akteure zu ganz konkreten Fragen zusammengerufen werden. In diesem Fall ging die Initiative maßgeblich von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus, die mit dem französischen Präsidenten an ihrer Seite die Legitimation zum Verhandeln hatte. Schließlich ging es am Ende darum, dass möglichst viele die Ergebnisse der Verhandlungen anerkennen. Zum Beispiel der EU-Rat, der über die Sanktionen gegen Russland zu entscheiden hatte.
Und es reicht auch nicht, dass die Beteiligten selbst die Umsetzung eines solchen Abkommens überwachen.
So sind in der Ukraine Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterwegs, der OSZE. Die Organisation, die in Wien ihren Sitz hat, ist ein Beispiel für den Versuch, die Welt gemeinsam ein wenig sicherer zu machen, indem man sehr unterschiedliche und sogar verfeindete Akteure an einen Tisch setzt und gemeinsame Regeln aushandeln lässt. Hervorgegangen ist die OSZE aus der KSZE, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Die osteuropäischen Staaten des Warschauer Pakts, die unter Führung der kommunistisch regierten Sowjetunion standen, vereinbarten hier mit den Staaten des Westens Ansätze für eine friedliche Zusammenarbeit. Es war der Versuch, den Kalten Krieg zu entschärfen. Diese Dachorganisationen halfen, Abrüstungsvereinbarungen zu überprüfen und verschrottete Raketen zu begutachten. Die OSZE schickt bis heute Wahlbeobachter in zahlreiche Länder.
Die immer noch größte internationale Organisation ist die UNO. Die Gründung der Vereinten Nationen war eine direkte Folge der katastrophalen Kriege des 20. Jahrhunderts. Noch heute entscheiden im UN-Sicherheitsrat am Ende die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die USA, Russland, Großbritannien und Frankreich und außerdem China, über Krieg und Frieden. Hinzu kommen gewählte, nicht ständige Vertreter. Auch Deutschland saß schon im UN-Sicherheitsrat, zuletzt 2011 bis 2012. Die fünf ständigen Mitglieder haben aber das Vetorecht. Ohne sie gibt es keinen von den Vereinten Nationen sanktionierten Militäreinsatz.
Der UN-Sicherheitsrat, manche nennen ihn Weltsicherheitsrat, gestaltet mit seinen Resolutionen internationales Recht und verändert sogar Staaten. So setzte er 1999 mit einer Resolution eine Interimsregierung im Kosovo ein. So ist der Konflikt zwar nicht zur Zufriedenheit aller gelöst, aber doch entschärft und beruhigt worden. Ähnliche Erfolge haben die Vereinten Nationen in Mazedonien und Osttimor erreicht.
Andere Einsätze in Ruanda und in Bosnien in den 1990er Jahren endeten in humanitären Katastrophen. UN-Blauhelmsoldaten konnten fürchterliche Massaker nicht verhindern. Nicht erst seit damals wird die Frage kontrovers diskutiert, ob man von außen in bewaffnete Konflikte eingreifen soll. Die einen sprechen von der sogenannten Schutzverantwortung, Englisch Responsibility to Protect. Das heißt, militärisch starke Länder, also auch Deutschland, seien verpflichtet, schutzlosen Menschen beizustehen, die in anderen Staaten Opfer von Angriffen werden. Demgegenüber steht das klassische Prinzip der Nicht-Einmischung. Soll heißen, dass alle nur für ihr eigenes Territorium verantwortlich sind und ohne UN-Mandat oder Zustimmung der Konfliktparteien vor Ort kein Recht haben, in anderen Ländern militärisch einzugreifen.
Diese Fragen stellen sich auch im Fall Syrien. Es zeigt sich, wie zögerlich Staaten inzwischen geworden sind, wenn es darum geht, militärisch in anderen Ländern einzugreifen. Das hat vor allem mit den Erfahrungen seit der Jahrtausendwende zu tun. Es begann am 11. September 2001 mit den Angriffen islamistischer Terroristen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und weiteren Zielen in den USA, die über 3000 Tote forderten.
The Council agreed that if it is determined that this attack was directed from abroad against the United States.
Der NATO-Rat war sich einig. Falls festgestellt wird, dass dieser Angriff auf die Vereinigten Staaten aus dem Ausland geführt wurde, ist er als Angriff gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags zu betrachten.
Mit diesen dürren bürokratischen Sätzen beschrieb NATO-Generalsekretär George Robertson eine Ungeheuerlichkeit. Die NATO wertete die Terroranschläge als ausländischen Angriff auf die USA. Damit waren nach Artikel 5 alle NATO-Mitglieder in der Beistandspflicht. Zum ersten Mal überhaupt. Der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD hatte, wie andere auch, unmittelbar nach den Anschlägen schon in diesem Sinne reagiert.
Meine Damen und Herren, ich habe dem amerikanischen Präsidenten das tief empfundene Beileid des gesamten deutschen Volkes ausgesprochen. Ich habe ihm auch die uneingeschränkte, und ich betone die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
Diese Solidarität nach den Terroranschlägen brachte deutsche Soldaten nach Afghanistan, wo sie im Auftrag der UNO mehr als ein Jahrzehnt blieben. Viele humanitäre Erwartungen wurden dabei bitter enttäuscht. Frieden, Menschenrechte, Demokratie, Schulbesuch auch für Mädchen, all das wollten Deutsche nach Afghanistan bringen. Am Ende verließen sie 2014 ein noch immer von Gewalt und Ungerechtigkeit beherrschtes Land. Und der anfänglichen Solidarität mit den USA folgte eine tiefe Entfremdung.
Der Angriff der USA auf den Irak mit einer sogenannten Koalition der Willigen, der Deutschland erklärtermaßen nicht angehörte, trieb einen Keil mitten durch Europa. Viele Osteuropäer und Großbritannien unterstützten die USA. Deutschland, Frankreich und andere gingen deutlich auf Distanz. Der Feldzug im Irak hinterließ ein Land im Bürgerkrieg. Die Botschaft für viele lautete: Demokratie lässt sich nicht erzwingen, auch nicht mit der mächtigsten Militärmacht der Erde.
Wir haben an verschiedenen Stellen gesehen, dass es so viele unterschiedliche Kräfte in solchen Gesellschaften gibt, die Friedensprozesse, Demokratisierungsprozesse verhindern können oder sehr, sehr schwierig machen. Also die Vorstellung, dass automatisch sich das Gute in einer Gesellschaft durchsetzt, dass sich Frieden durchsetzt, dass sich Demokratie durchsetzt, wenn man nur einen Diktator beiseite geschafft hat, die trägt nicht.
Sagt der Frankfurter Politikwissenschaftler Christopher Dase. Das ist auch die ernüchternde Erkenntnis nach der Begeisterung über den sogenannten arabischen Frühling. In Tunesien, Ägypten und Libyen führte der Sturz der Diktatoren mit oder ohne westliches Eingreifen ebenfalls nicht automatisch zu einer Wende in Richtung Demokratie. Frieden, Demokratie und Menschenrechte bleiben dabei Ziele, denen sich in Deutschland viele Spitzenpolitiker verpflichtet fühlen, zusammen mit anderen westlichen Demokratien. Barack Obama war als US-Präsident ein besonders prägnanter Vertreter dieser Richtung. Mit seiner großen Rede in Kairo 2009 bot er Muslimen in aller Welt eine Partnerschaft an. Mit Hillary Clinton als Außenministerin versuchte er im selben Jahr einen Neustart in den Beziehungen mit Russland. Vor laufenden Kameras überreichte sie dem freundlich lachenden russischen Außenminister Sergei Lavrov einen Neustartknopf. Barack Obama inspirierte viele, als er in Prag eine Rede hielt, in der er die Vision einer Welt ohne Atomwaffen skizzierte. Da war eine ganz neue visionäre Haltung, ein lange nicht mehr gesehener, erklärter Wille, die Welt friedlicher zu machen.
Barack Obama bekam 2009 den Friedensnobelpreis für seine außergewöhnlichen Bemühungen für die Zusammenarbeit zwischen den Völkern, wie es in der Begründung hieß. Dabei hatte seine Amtszeit gerade erst begonnen. Es waren also zunächst nur Angebote und Absichtserklärungen. Rückblickend lässt sich sagen, die meisten Initiativen verliefen im Sande oder haben sich sogar gegensätzlich entwickelt.
Was könnte eine Lehre aus diesen Erfahrungen sein? Dass die USA, immer noch die militärisch stärkste Macht der Welt, allein nichts durchsetzen können? Weder George W. Bush ist es gelungen, der auf harte militärische Interventionen setzte mit seiner Koalition der Willigen, noch Barack Obama mit seinen Kooperationsangeboten. Das sagte er selbst schon in seiner Nobelpreisrede 2009.
America's commitment to global security will never waver, but in a world in which threats are more diffuse and missions more complex, America cannot act alone.
Die USA werden sich der globalen Sicherheit immer verpflichtet fühlen. Aber in einer Welt, wo die Bedrohungen diffuser und die Missionen komplexer werden, können die USA nicht alleine handeln.
Im 21. Jahrhundert sind alle auf Partner angewiesen und die können je nach Situation wechseln. Das macht die Welt unübersichtlicher, aber nicht notwendigerweise unsicherer. Es gibt sie schon, die neuen Gruppierungen, die G7, vormals G8, bis Russland ausgeschlossen wurde, die G20, in denen Russland wiederum vertreten ist, und viele andere größere und kleinere Gesprächsgruppen. Kooperation ist der Weg, den erklärtermaßen auch Deutschland gehen will, das mit den Jahren eine immer wichtigere Rolle in der internationalen Diplomatie, aber auch in weltweiten Militäreinsätzen spielt. Deutschland wolle führen aus der Mitte, so heißt das Konzept. Und Deutschland wird in der neuen multipolaren Welt eine starke Rolle spielen müssen. Das sagte Bundespräsident Joachim Gauck in einer programmatischen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014. Eine Rolle, die Deutschland aus der eigenen Geschichte heraus sicher auf eine besondere Weise prägen werde.
Deutschland ist überdurchschnittlich globalisiert und es profitiert deshalb überdurchschnittlich von einer offenen Weltordnung. Einer Weltordnung, die Deutschland erlaubt, Interessen mit grundlegenden Werten zu verbinden. Aus all dem leitet sich Deutschlands wichtigstes außenpolitisches Interesse des 21. Jahrhunderts ab. Dieses Ordnungsgefüge, dieses System zu erhalten und zukunftsfähig zu machen.
Suche nach Stabilität, globale Sicherheit seit dem Ende des Kalten Krieges. Das war die Funkkolleg-Folge 9 von Eberhard Nembach. Die Rolle Deutschlands in der Welt ist übrigens Thema der nächsten Funkkolleg-Folge.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit.